3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden, die wir gemeinsam haben. Und mein Gast heute an diesem Sonntag, der wollte in den 90ern noch ein Millionär sein und war überzeugt, man muss auch mal rücksichtslos ein Schwein sein.
Muss ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein.
Die Prinzen kennen Sie noch, oder? Heute engagiert sich Sebastian Krumbiegel natürlich für ein friedliches, für ein tolerantes Zusammenleben. Er ist mein Gast im HR3 Sonntagstalk und einige Songs der Prinzen werden wir natürlich auch spielen. Und wir werden natürlich, weil heute ganz Deutschland nach Osten guckt, auch über den Wahlsonntag sprechen in Sachsen und in Brandenburg. Da werden ja neue Landesparlamente gewählt und mal gucken, was die Bürger und Bürgerinnen dort entscheiden. Wir reden gleich drüber mit Sebastian Krumbiegel. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast heute ist der Frontmann der Band Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie geht's am Wahlsonntag?
Ach, ich bin optimistisch. Ich glaube, mir geht's ganz gut. Ich bin ja keiner, der einen Teufel an die Wand malen will. Ich versuche wirklich optimistisch bis zum Schluss zu sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, wir können hier in Sachsen auch beweisen, dass es hier kluge Menschen gibt.
Ja, die Klugheit steht ja schon auf der Matte, so heißt es ja in deinem aktuellen Song, die Demokratie ist weiblich. Du klingst sehr kämpferisch, einige andere sind ja eher ängstlich, ne?
Ja, es ist, glaube ich, sehr schwierig. Also erstmal gibt es ja diesen alten Spruch, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist und das ist so ein Blabla, aber es ist natürlich wirklich richtig. Warum sollen wir ängstlich sein? Wir sollten gucken, dass wir nach vorn gucken, dass wir uns selbst beweisen, uns selbst zeigen, dass wir, wie ich das eben auch singe, wissen, was wir an der Demokratie haben.
Also wir reden über den aktuellen Song, die Demokratie ist weiblich, und Texte von Popsongs drehen sich ja in der Regel eher um die Verliebtheit, vielleicht um Beziehungen, um Trennungen, um all das, was das Herz so ausmacht. Dein Herz schlägt eben auch politisch. Wollen wir mal ganz kurz reinhören in den Song, okay?
Juhu.
Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen, mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Ich will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehen.
Ein Appell für Demokratie, für Humanität, für Barmherzigkeit, für Liebe, für Hoffnung, für Kampfgeist. Das klingt ja auch so ein bisschen jetzt bei dir durch, lieber Sebastian Krumbiegel, hier am Sonntagmorgen. Ein Song aus deiner Sicht oder eher ein Appell an die anderen?
Volle Kanne egoistisch aus meiner Sicht. Ich möchte niemanden missionieren. Ich möchte nur meine Meinung sagen und finde da, dass ich eine Bühne habe, die ich nutzen kann. Und natürlich ist es immer eine Gratwanderung, dass du aufpassen musst, eben wirklich nicht zu appellieren, nicht zu missionieren, nicht zu moralisieren. Und das ist in der Musik oder in der Kunst allgemein schwierig, zumal ich weiß, ich neige auch dazu, öfter mal zu moralisieren. Aber ich versuche mir zu sagen, ich bin in erster Linie ein Entertainer. Ich möchte die Leute unterhalten. Und wenn ich bei dieser Unterhaltung noch ein kleines bisschen Haltung mit reinbringe, was ja in dem Wort Unterhaltung drinsteckt, dann bin ich auf dem richtigen Weg, für mich persönlich.
Aber die anderen appellieren ja auch lautstark und moralisieren und versuchen eben auch, die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Also die, die versuchen, Demokratie zu zerstören, die daran sägen, an dem, was unsere Gemeinschaft eben auch ausmacht, den Zusammenhalt, die sind laut. Und die, die eine helfende Hand reichen, sind ja häufig so still. Warum sind wir vielleicht manchmal die Demokratiefreunde zu leise?
Naja, es sind ja alles sehr komplexe Fragen, um die sich's dreht. Und wenn wir versuchen, auf komplexe Fragen einfache Antworten zu geben, dann wären wir in derselben Populismusfalle wie, und ich sage es mal in Anführungsstrichen, die anderen. Und ich finde das eigentlich sowieso ziemlich kontraproduktiv, immer von diesen Gräben zu sprechen und von diesen beiden Seiten. Ich glaube, es gibt sehr viele Seiten und es gibt viele Grautöne zwischen diesem vermeintlich gut und vermeintlich böse, vermeintlich richtig, vermeintlich falsch. Und da sollte man eigentlich versuchen, im Gespräch zu bleiben und eine Diskussion so zu führen, weswegen das Wort Diskussion irgendwann überhaupt mal erfunden worden ist. Einen Meinungsaustausch zu machen, bei dem es nicht darum geht, auf seiner Meinung zu beharren, sondern offen zu sein, in irgendeiner Weise auch den Perspektivwechsel auf die, und jetzt nochmal, vermeintlich andere Seite hinzukriegen, empathisch zu sein, sich auszutauschen und sich vielleicht sogar von Argumenten auch erstmal beeinflussen und dann eventuell sogar überzeugen zu lassen. Wobei ich jetzt nicht meine, dass ich mich von irgendeinem Rassisten oder von irgendeinem Nazi überzeugen lassen will. Darum geht mir es nicht.
Wenn meine Nachfrage lag mir gerade auf der Zunge.
Hast du
schon gemerkt.
Das ist schwierig. Also, aber wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich kontraproduktiv, immer nur auf die vermeintlich andere Seite zu schimpfen. Gerade wenn wir jetzt den Ost-West-Dialog versuchen irgendwie aufzunehmen, dann ist es wirklich totaler Quatsch zu sagen, die ganzen Leute im Osten oder die ganzen Leute in Sachsen haben nicht mehr alle Latten am Zaun, weil da eben irgendwie, was weiß ich, wie viel Prozent auch immer, das werden wir heute Abend wissen, die Partei will auf dieser Seite. Wir sollten versuchen, miteinander zu reden, dann können wir eventuell auch diese Leute kriegen. Die kriegst du nicht zurück, wenn du sie beschimpfst.
Sebastian, du kommst aus Sachsen, da wird heute gewählt, in Brandenburg eben auch. Und wir haben eben schon gesagt, wir empfehlen natürlich auch das Video sich von Die Demokratie ist weiblich auch nochmal anzuschauen. Das finden Sie auf hr3.de. Fast 70 Prominente haben da mitgemacht, Christina Stürmer, Herbert Grönemeyer, aber eben auch Smudo von den Fanta 4. War es denn schwer, alle zu bekommen?
Ja, also aber es war nicht so, dass es genervt hat. Es hat
wahnsinnig Spaß gemacht. Sagen alle sofort ja oder wo war die Schwierigkeit?
Die Schwierigkeit war erstens mal, dass du wirklich all diese Leute natürlich persönlich kontakten musst. Dass du nicht irgendwie eine WhatsApp-Gruppe gründen kannst und sagen kannst, hallo Leute, wie sieht's denn aus? Weil du musst natürlich mit den Daten vernünftig umgehen.
WhatsApp-Gruppe Demokratie.
Naja, das wäre eigentlich ganz praktisch.
Eigentlich ganz gut.
Also es geht natürlich wirklich darum, mit jedem Einzelnen zu reden. Aber ich hatte mir fest vorgenommen, niemanden zu versuchen zu überzeugen. Also ich musste das auch nicht. Es gab ein paar Leute, die von Anfang an gesagt haben, nee, ist nicht so meins. Also aus verschiedenen Gründen. Die einen haben gesagt, das ist mir irgendwie zu radikal, was ich gar nicht nachvollziehen konnte, ehrlich gesagt. Die anderen haben gesagt, das ist mir zu wenig radikal. Aber die meisten haben gesagt, hey, die Idee finde ich gut und ich bin dabei.
Und wen hast du zuerst angerufen? Oft ist das ja so ein Schneeballsystem, ne? Hast du einen, sagt der nächste zu und dann reichen sich alle die Hände, je länger die Kette dann wird.
Ja, es war so eine Schnapsidee am Anfang, wirklich einfach zu denken, ich habe hier ein Lied, das finde ich ganz cool und ich will ein Video dazu machen. Ruf doch mal ein paar Freunde an und frag die, ob die dabei sind. Du gehst dann einfach wirklich dein Adressbuch durch, dein Telefonbuch und guckst dann, wen rufst du an. Und schickst dann meistens aber auch eher eine Nachricht oder vielleicht sogar so eine Sprachnachricht. Und dann melden sich die Ersten zurück. Also der Erste, der sich zurückgemeldet hat, war Bülent. Der hat irgendwie sofort gesagt, ja, ich mache das.
Bülent Ceylan, der Comedian.
Ganz genau. Und der Witz war der, dass der gerade in Australien sich rumgetrieben hat. Und der hat mir sozusagen aus Australien, vom anderen Ende der Welt, seinen Videoschnipsel geschickt. Die haben mir ja alle, ich habe alle gebeten, nehmt euch mit euren eigenen Handys auf und schickt mir das. Und so hat das funktioniert. Und das ist eben völlig egal, ob das aus Grimma, aus Frankfurt am Main oder aus Australien passiert.
Ja, meine Nummer hast du irgendwie verlegt.
Ja, habe ich wirklich.
Ich hätte dich gerne unterstützt. Hat dich jemand mit der Antwort zappeln lassen, wo du dann irgendwann, das kann man sich bei dir eigentlich nicht vorstellen, auch mal irgendwie nervös und zappelig wirst?
Nein, nervös geworden bin ich eigentlich wirklich nicht. Also wie gesagt, es geht ja nicht darum, irgendjemanden überreden zu wollen, dass er dabei ist. Ich denke in letzter Zeit, dass die Leute, die vielleicht auch durch ihre eigene Trägheit oder weil sie selbst viel zu tun hatten, ich male mir gerade manchmal so ein bisschen aus, weil das Video wirklich schön geworden ist.
Die sich dann ärgern jetzt,
dass sie nicht dabei sind. Ja. Aber das ist also, ich werde es auch niemanden irgendwie hier vorführen, weil das ja wirklich Quatsch ist. Ich bin total froh, habe irgendwie knapp 70 Leute, die mitgemacht haben und ja, bin echt glücklich mit dem Ergebnis.
Und alle bewegen ja die Lippen zu deinem Text dann, ne? Till Schweiger macht das, Iris Berg macht das, Bülent ist dabei.
Ja, fast alle bewegen die Lippen. Einige wollten auch die Lippen nicht bewegen und das fand ich auch okay, dass sie eben gesagt haben, du, ich bin jetzt hier nicht so der vermeintliche Sänger, also ich mache jetzt einfach, ich gucke hier mal schlau. Und habe ich gesagt, ja, guck mal schlau und wink mal. Und das haben eben einige auch gemacht und deswegen, es ist schon sehr bunt geworden, dieses Video.
Heute sind Wahlen in Sachsen und in Brandenburg. Was kann so ein Song bewegen?
Ha, das ist ja immer die Frage, die sich alle Generationen.
Du hast ja einen Motor.
Du
hast
haben.
Einen Motor. Wenn du damit anfängst und hast diese Idee, wann und wo auch immer du sie hattest im Kopf, gab es ja vielleicht ein Ziel.
Du hast die richtige Frage schon gestellt. Was können wir eigentlich bewegen? Und wir sollten den Teufel tun, uns zu überschätzen als Künstler oder als, von mir aus auch Moderatoren oder als Journalisten oder als Taxifahrer oder als was weiß ich was, als Verkäuferin zu denken, wir können die Welt retten. Aber wir können, glaube ich, mit jedem kleinen Gespräch und eben auch mit jedem kleinen Lied, mit jedem kleinen Interview, mit jedem kleinen Lächeln in irgendeiner Weise, klingt jetzt sehr pathetisch, aber schon, ja, dieser klassische Satz, ein Schmetterlingsflügelschlag kann einen Orkan auslösen. Und da glaube ich dran, wenn du freundlich bist zu Leuten, wenn du versuchst irgendwie die Leute in irgendeiner Weise zu erreichen und ihre Herzen aufzuschließen und das funktioniert mit Musik ganz gut, dann kannst du eben da auch was erreichen.
Und dieser Song fliegt in Gehörgänge und dann vielleicht auch in Gehirne und kann etwas bewegen. Die Demokratie ist weiblich. Warum dieser Titel?
Die Grundidee kam von meinem Vater, schon vor längerer Zeit, der mir irgendwann mal sagte, ich solle doch mal ein Lied über die Demokratie schreiben, wo ich zu meinem Vater gesagt habe, du, das geht nicht. So ein Thema kannst du nicht irgendwie in einen Popsong packen. Und dann irgendwann hatte ich ja Ende letzten Jahres die Idee mit dieser Geschlechterspielerei. Also erstmal natürlich grammatikalischer Fakt, die Demokratie ist weiblich, und dann zu gucken. Und natürlich gibt es jetzt ganz viele schlaue Leute, die sagen, ja, aber was weiß ich, die...
Der Frieden ist ja männlich, das
ja,
kommt
ja. Ja, und die
auch.
Wut und die, was weiß, es gibt auch viele negativ konnotierte Worte, die natürlich weiblich sind. Aber mir geht es ja nicht darum, eine grammatikalisch ausgeklügelte Doktorarbeit über irgendein Thema zu schreiben, sondern mir geht es wirklich darum, originell ein sperriges Thema zu verpacken, sodass es eben in einen Popsong passt. Und damit die Leute zuhören und nicht denken, oh, der nervt, der Typ. Und es gibt garantiert Leute, die sagen, oh, der nervt, der Typ, aber die müssen es ja nicht anhören.
Hier ist HR3, ich bin Bärbel Schäfer. 2012, Berlin, Schloss Bellevue, Sitz des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Der hat 2012 einen Sänger empfangen, den wir, glaube ich, alle kennen. Kurz mal reinhören.
Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer. Ich wäre so gerne Millionär.
Ja, Flair hat es in der Zwischenzeit geschafft. Sebastian Krumbiegel, Frontmann der Prinzen, heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Und Sebastian, vielleicht kannst du uns noch erzählen, wie du diesen Moment beim Bundespräsidenten denn in Erinnerung behalten hast.
Natürlich war das ein großer Tag für mich. Also erstmal war es schon bedeutend, wenn du auf einmal so einen Brief kriegst, wo drin steht, du sollst das Bundesverdienstkreuz kriegen. Mir
glaubt
ist das immer so ein
das?
Bisschen unangenehm. Nein, man glaubt es erstmal nicht. Also ich denke erstmal, huch, wie kommt denn das? Und das kann doch alles nicht sein. Also ich will überhaupt nicht despektierlich sein. Am Ende ist es natürlich irgendwie in Orden. Und ich sag mal, ganz despektierlich ein Stück Blech. Aber was dranhängt und was da mich, also ich habe versucht, das sozusagen zu nutzen, dass all die Vereine, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich die auch in die Öffentlichkeit kriege. Und natürlich habe ich mich gefreut darüber. Aber am meisten haben sich, glaube ich, meine Eltern gefreut, die wirklich dann damit nach Berlin gefahren sind, in Bellevue und meine Family. Und das war irgendwie schon ein großer Tag. Aber wie gesagt, für mich war das Wichtige, dass mich das eigentlich eher nochmal getriggert hat, noch extremer weiterzumachen und mich noch mehr für Dinge stark zu machen, die mir wichtig sind. Und bitte, bitte, das klingt jetzt alles mir viel zu salbungsvoll, also lass lieber wieder mal weg von dem ganzen vermeintlichen Heldenmut kommen.
Also, ich finde, man kann dich ruhig feiern für etwas, für das du ja eben auch viel Herzblut, viel Zeit und viel Engagement eben bringst. Warum braucht es eigentlich Mut, sich für etwas einzusetzen, was selbstverständlich sein soll?
Vielleicht können wir das hier in Leipzig noch besser einschätzen als ihr da drüben im Westen, die ihr ja die Demokratie seit dem Zweiten Weltkrieg sozusagen in die Wiege gelegt bekommen habt. Weil bei uns war das nicht so. Und wir sind eben damals 89 auf die Straße gegangen und haben für genau diese Werte gestritten. Und da war ich 23 Jahre alt, betone auch immer wieder gern, dass ich da nicht in der ersten Reihe stand, dass ich nicht hier einer der großen Helden war. Aber ich war dabei, ich habe es beobachtet und habe mich auch im Laufe der Zeit immer weiter nach vorn getraut und habe gemerkt, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, was Demokratie bedeutet. Und wenn wir heute über Demokratie nachdenken, ist es natürlich erstmal so ein Ding, dass einige Leute eben auch enttäuscht sind von dem, was da gekommen ist, weil sie sich vielleicht auch mehr erhofft hatten. Und dass sie das dann zum Anlass nehmen, auf alles zu schimpfen, was heute eben die Errungenschaften der Demokratie darstellen. Und das halte ich für einen Fehler. Also wenn heute Populisten sagen, vollende die Wende und den Satz, wir sind das Volk, für sich missbrauchen, dann haut da irgendwas nicht hin, weil die heute genau das Gegenteil von dem wollen, was wir damals wollten. Wir wollten damals eine freie Gesellschaft, wir wollten Offenheit, wir wollten Mauern einreißen und die wollen heute genau das Gegenteil. Die wollen ausgrenzen, die wollen gegen Minderheiten sein, die wollen Mauern aufbauen und deswegen finde ich es unsäglich, wenn diese Slogans von damals heute von diesen Leuten missbraucht werden.
Es gibt rechtsradikale Tendenzen überall in Deutschland, aber nach allen Untersuchungen ist die Bereitschaft der verbalen und der körperlichen Gewalt höher in den neuen, in den östlichen Bundesländern. Wie kannst du dir das erklären?
Ich glaube, es gibt da ganz viele verschiedene Erklärungen. Also einmal natürlich die unterschiedliche Sozialisierung, bestimmt auch die übersteigerten Erwartungshaltungen an das, was da kommt. Also wenn ich manchmal mit Leuten aus Westdeutschland rede und denen dann im Gespräch sage, hey, ihr konntet euch ja damals alles kaufen, ihr seid durch die Welt gereist und habt irgendwie die Welt gesehen, dann kriege ich manchmal großes Erstaunen entgegengeschleudert und sagen mir Freunde, die eben aus Hannover oder sonst woher kommen, hey, ich konnte mir auch nicht jede Platte kaufen, weil ich halt die Kohle einfach nicht und ich habe mir vielleicht irgendwie im Vierteljahr eine Schallplatte gekauft und ich bin auch nicht dreimal im Jahr nach Mallorca und zweimal im Jahr nach New York geflogen, sondern ich bin irgendwie einmal in 3 Jahren mit meinen Eltern nach Italien gefahren und das war's dann auch. Und das muss man, glaube ich, irgendwie den Leuten auch zugutehalten, dass viele gedacht haben im Osten, yeah, geil, die Mauer ist gefallen, morgen fahren wir alle Benz und gucken uns die Welt an. Dass zu dieser Art von Freiheit eben auch das nötige Kleingeld gehört, das haben viele, glaube ich, verdrängt. Ich möchte niemanden wirklich jetzt hier ermutigen, weiter zu schimpfen und weiter gegen demokratische Grundwerte vorzugehen. Ich versuche nur zu verstehen und ich versuche es nochmal zu sagen, wenn wir die Leute, die in die Richtung wählen und die so ticken, die so drauf sind, beschimpfen, haben wir gar nichts gewonnen. Dann werden die sich immer weiter in ihrer Blase einigeln. Wir sollten versuchen zu verstehen, wir sollten versuchen aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen, wie wir diese Gräben wieder zuschütten können.
Also da bist du ja auch ganz klar und ganz eindeutig ein Brückenbauer. Nun könnte man ja auch antworten, ja, wir haben alle gemeinsam versucht, uns anzustrengen und nicht alle Träume haben sich erfüllt. Aber es ist ja trotzdem kein Grund, Menschen zu schlagen, die eine andere Hautfarbe, eine andere Herkunft haben, Menschen zu bedrohen, die sich für Flüchtlinge einsetzen oder für andere soziale Organisationen. Ich möchte noch mal auf diese physische Gewalt kommen. Gibt es darauf eine Antwort oder ist das angestauter Frust? Und du hast selbst mal einen physischen Übergriff erlebt und hast immer gesagt, ich war zur falschen Zeit einfach am falschen Ort.
Das ist schwierig. Also natürlich ist es angestauter Frust. Aber wenn ich das alles so genau wüsste, ich suche genauso nach Antworten und ich versuche Fragen zu stellen und habe überhaupt nicht den Anspruch, weil ich es gar nicht kann, auf komplexe Fragen einfache Antworten zu geben. Die, die das machen, die nennen wir Populisten. Und ich will das nicht. Ich will nicht irgendwie einfach so tun, als ob das hier alles ganz easy wäre. Es ist doch logisch, wenn zwei unterschiedliche Staaten, das waren nun mal die Bundesrepublik Deutschland West und die DDR Ost, wenn die nach 40 Jahren aufeinander crashen, dass es da auch kulturelle Unterschiede gibt und dass es da eben einfach durch die Sozialisierung einfach Unterschiede gibt und dass man da nicht einfach sagen kann, oh klasse, jetzt wächst hier aber innerhalb von ein paar Wochen zusammen, was zusammengehört. Nein, das wird nicht sein. Genauso wie das übrigens auch weltweit ist. Wenn wir heute Geflüchtete aus unterschiedlichen Ländern bei uns aufnehmen, hat niemand irgendwann jemals gesagt, auch nicht Frau Merkel, dass das alles easy ist und dass das alles ohne Probleme abläuft. Wir sollten gucken, dass wir diese Leute genauso differenziert betrachten, wie wir auch unser eins differenziert betrachten. Es gibt da genau solche Idioten, die zu uns kommen. Es gibt Leute, die sich nicht an Regeln halten. Es gibt Leute, die schlimme Dinge tun, wissen wir alles. Aber das dann zu instrumentalisieren, um alle in einen Topf zu schmeißen und dann zu sagen, die sind ja alle so, das ist ein Fehler. Das darf man nicht machen.
Wir haben heute hohen Besuch. Ein Prinz ist mein Gast. Sebastian Krumbiegel, Frontmann der Prinzen, kommt aus einer extrem musikalischen Familie, ganz anders als ich. Die Mutter ist Musikwissenschaftlerin und ehemalige Direktorin des Bach-Museums, die Oma Opernsängerin, der Bruder Musikwissenschaftler. Nur Sebastian, dein Vater ist aus der Art geschlagen, der ist Chemiker. Was ist denn da schiefgelaufen?
Mein Vater ist wirklich immer so ein kleines bisschen aus der Art geschlagen. Er sagt immer, er hat sich bei allen Familienfeiern immer so ein bisschen als das fünfte Rad am Wagen gefühlt, weil alle Hausmusik gemacht haben. Und mein Vater kann so ein bisschen Akkordeon spielen und hat trotzdem dann natürlich immer mit gesungen. Und wir machen das selbst heute noch so. Zu Weihnachten trifft sich die ganze Familie, also wirklich mit allen, Oma, Opa, Kinder, Enkel. Und dann wird auch gesungen. Da singt mein Vater natürlich auch mit. Also meine Großmutter hat damals immer gesagt, ach Peter, warum ist aus dir kein Musiker geworden? Ja, mein Vater ist Wissenschaftler, ist ein kluger Mann, ein schlauer Kopf. Und mein Vater ist, wie soll ich das sagen, für mich wirklich ein Held und wirklich ein aufrechter Kerl. Ja? Mein Vater hat damals, als hier in Leipzig die Universitätskirche gesprengt wurde, und die wurde hier wirklich eisenhart weggeballert, eine total intakte, wunderschöne, hunderte Jahre alte Kirche wurde weggesprengt, weil eine alte Kirche nicht auf einen sozialistischen Platz passt. Zitat Walter Ulbricht damals. Und meine Eltern hatten in dieser Kirche, in der Pauliner Kirche, mitten im Herzen der Stadt Leipzigs geheiratet. Und als die Kirche dann gesprengt wurde, hat mein Vater sogenannte Eingaben geschrieben, also hat sich darüber beschwert, schon im Vorfeld. Und hat sich damals schon gewundert, warum er auf einmal aus der Forschung als Wissenschaftler abgezogen wird und in die Produktion verbannt wird. Und dann, nach dem Studium seiner Stasi-Akte, hat er eben mitgekriegt, dass es genau daran gelegen hat. Mein Vater ist nie in die Partei gegangen. Mein Vater hat wenig Kompromisse gemacht. Natürlich haben wir alle Kompromisse gemacht, aber mein Vater hat immer versucht, irgendwie gerade zu stehen und sein Ding durchzuziehen. Also ich verneige mich zutiefst vor meinem Vater, der für mich echt ein Hero ist.
Also haben deine Eltern dir eben nicht nur dein musikalisches Talent, Klammer auf, hauptsächlich mütterlicherseits jetzt mal, in die Wiege gelegt, sondern eben das, was du auch gerade über deinen Vater beschrieben hast, Haltung haben und eben auch Konsequenzen zu tragen. Ne?
Ich glaube, es geht da wirklich um so einen Grundkompass. Und auch meine Mutter hat mir damals immer gesagt, ich soll mich versuchen, gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen. Ich soll versuchen, sowas zu erkennen und dann eben schon meine Meinung sagen. Natürlich hat sie auch immer gesagt, sei vorsichtig, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, zähl erstmal bis 10 und dann bleib klar in der Sache und vor allem, was ich ja wirklich den besten Tipp finde, bleib bei dem, was du sagst, freundlich. Und das ist so wichtig, wenn du irgendjemanden erreichen willst, dass du ihn eben nicht angiftest und anspuckst und anschreist, sondern dass du freundlich zu ihm bist. Und denn nur so kannst du ihn erreichen. Und das können wir auf heute genauso übertragen. Wie gesagt, wenn ich mit Leuten rede, die politisch anders ticken als ich, habe ich nur eine Chance, die in irgendeiner Weise zu erreichen und mit denen ein offenes Gespräch zu führen, wenn ich sie erstmal respektiere. Und natürlich kann ich keinen Rassisten, keinen Nazi respektieren, aber ich kann einen Konservativen respektieren. Ich kann wunderbar Leute respektieren, die eine andere Meinung haben als ich, solange sie, ja, eben, um es mal ganz klar zu sagen, auf dem Boden des Grundgesetzes befinden oder solange sie eben keine Straftatbestände erfüllen. Also wenn jemand den Holocaust leugnet, kann ich sagen, nee, mit dir, das tut mir leid, das ist keine Gesprächsgrundlage, weil das ist ein Straftatbestand. Wenn jemand Heil Hitler sagt, ganz genau dasselbe. Wenn jemand ein Hakenkreuz irgendwo hin tätowiert hat, muss ich erstmal sagen, ups, ist ja keine konservative Meinung, die du hast, sondern das ist einfach irgendwie räudiges, mistiges Zeug. Und da muss man dann schon vorsichtig sein, inwieweit man tolerant ist. Da kann man nicht tolerant sein.
Aber Hass eben nicht mit Hass zu beantworten oder mit Wut, sondern wie du sagst, häufig eben auch mal mit einem Lächeln oder mit Liebe den Weg dann eben weiterzugehen. Spielen die christlichen Werte eine große Rolle in deiner Familie? Glaubst du, das ist eben auch ein Motor für das Handeln deiner Eltern?
Ach, sicher spielt das eine Rolle. Also ich persönlich bin ja irgendwann aus der Kirche ausgetreten, sehr zum Leidwesen meiner Eltern, vor allem meines Vaters, der das schon drunter gelitten hat. Aber ich habe das damals für mich so entschieden. Und wenn ich jetzt nochmal zu dem Lied komme, ich habe ja ganz bewusst Glaube, Liebe, Hoffnung und Barmherzigkeit in den Text eingebaut. Und das sind ja klare christliche Werte.
Die Demokratie ist weiblich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die Liebe und die Hoffnung ihre Schwestern sind.
Und trotzdem muss man eben aufpassen, dass man mit sowas nicht im wahrsten Sinne des Wortes missioniert. Weil wenn du anfängst zu missionieren, dann nervst du. Und da muss man aufpassen. Und das will ich nicht.
Sebastian Krumbiegel ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Ein ehemaliges Mitglied im Thomana-Chor, ein Knabenchor. Heute Frontman der Band Die Prinzen, hat teilgenommen an den Montagsdemos in Leipzig. Und wir reden gleich weiter. Ja, wir gehen gemeinsam in die zweite Stunde. Guten Morgen, liebe Eckberts, aber eben auch liebe Sebastians. Wir haben uns nämlich heute einen der größten Popstars der 90er eingeladen, der mit seiner Band Die Prinzen mehrere goldene Platin Awards gewonnen hat. Und an die Hits, glaube ich, erinnern sich die meisten von uns noch. Kurz mal eben reinhören.
Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Ich wär so Konto niemals leer, ich wär so gerne Millionär.
Ja, ich glaube, das hat er vielleicht sogar mittlerweile mit seinen ganzen Hits geschafft. Ich spreche mit Sebastian Krumbiegel heute hier im hr3 Sonntagstalk an diesem Sonntag, an dem ganz Deutschland nach Osten guckt. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, wir haben Wahlen in Sachsen und in Brandenburg und wir haben ja im Herbst 2019 auch die Feierlichkeiten zu 30 Jahre Mauerfall. Und warum wir Ost- und wir Westdeutsche uns heute manchmal dann immer noch fremd sind, trotz Liebesbeziehung, trotz Arbeitsbeziehung, darüber spreche ich gleich mit meinem Gast Sebastian Krumbiegel. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Bärbel Schäfer. Wir haben es eben schon gesagt, wir feiern in diesem Jahr im Herbst 2019 30 Jahre unser wiedervereintes Deutschland. Und mein Gast heute ist der Prinzenfrontmann Sebastian Krumbiegel hier im hr3 Sonntagstalk. Und du bist ja aufgewachsen in Leipzig, wo du heute noch lebst. Und viele Hessen, Sebastian, die waren noch nie in den neuen Bundesländern. Kannst du dir eigentlich erklären, warum das so ist?
Ja, schade eigentlich. Also vielleicht natürlich wegen Vorurteilen, die sie haben, aber dass Leipzig zum Beispiel echt original eine richtig, richtig schöne und auch offene und ja wache Stadt ist, das weiß jeder, der einmal hier war. Und ich glaube, dass man sich was vergibt, wenn man da denkt, ich muss da nicht hin.
Allerdings, das kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube, es passt eben auch dazu, bevor man sich immer nur die Vorurteile an den Kopf wirft, dann doch einfach mal die Koffer zu packen und mit dem Wagen, mit dem Rad, mit dem Zug dann rüberzufahren und sich innerhalb Deutschlands erstmal umzugucken. Das hat wieder was mit diesem Brückenschlag zu tun und vielleicht dann eben auch mit Ost- und Westbürgern dann ins Gespräch zu bekommen.
Sich füreinander interessieren, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Es ist doch ganz einfach, wenn wir aufhören, uns füreinander zu interessieren. Und das ist ja, ich will das gar nicht so dystopisch sagen, dass das in letzter Zeit immer schlimmer geworden ist, aber natürlich auch durch das Netz und durch den Rückzug in die eigene Blase, wo wir uns ja selbst auch an die eigene Nase fassen müssen. Hey, das hat sich fast gereimt, eigene Blase, eigene Nase. Aber natürlich, ich meine, wir sind genauso in unserer eigenen Blase und ich rede auch irgendwie mit meinesgleichen, mit meinem Freundeskreis, mit meinen Leuten, die meine Dinge sozusagen widerspiegeln, und im Netz ist das noch viel extremer, weil da kriegst du ja wirklich nur das aus deiner Echokammer zurück, was du selbst denkst, und das ist für alle Seiten ja gefährlich. Wir müssen versuchen, miteinander zu kommunizieren.
Und trotzdem nutzt du ja auch das Netz.
Auf jeden Fall. Ich bin ja kein Maschinenstürmer. Ich finde das großartig und finde das total praktisch. Und bin selbst erschrocken übrigens, wenn ich, also gerade jetzt, wenn ich
wie
über
groß
das Video
ist dein Suchtfaktor?
Ja, großer Suchtfaktor, wirklich ehrlich. Aber jetzt wirklich nicht jetzt irgendwie, ich bin kein Gamer. Ich bin nicht einer, der rumdaddelt, sondern ich bin wirklich einer, der am Handy hängt und kommuniziert. Und das ist natürlich digital. Und also ohne dieses Handy und ohne meiner jetzt in letzter Zeit teilweise Bildschirmzeit von, ich weiß es nicht, ich fürchte irgendwie echt 8 Stunden am Tag, wäre das Video nie entstanden. Ich habe immer über Handy kommuniziert. Die Leute haben mir ihre Filmchen zugeschickt. Ich habe die alle auf dem Handy, habe das Treatment fürs Video selbst geschrieben, habe geguckt, wer passt wohin und habe tierisch viel Zeit an diesem Ding verbracht. Und ja, am Ende ist was bei rumgekommen und das ist schön.
Genau, und das muss man natürlich auch sagen. Das ist ja für den aktuellen Song Die Demokratie ist weiblich, wo viele Prominente, Til Schweiger, Christina Stürmer, nenn noch ein paar, Iris Berben, wer war noch dabei?
Olivia Jones, Olivia freut mich Jones, total drüber. Genau. Aber auch andere, also auch Leute zum Beispiel wie Klaus-Peter Reisch, der Mission Lifeline Captain, oder auch, jetzt um es mal auch ganz klar zu sagen, das Zentrum für politische Schönheit.
Ja,
also,
genau.
Was für mich sehr wichtig ist, dass die dabei sind. Oder Hooligans gegen Satzbau, also die wirklich auch klare Haltungen vertreten, die eben dann in einem Video zusammen sind mit Tom Buro zum Beispiel, dem Intendanten des Westdeutschen Rundfunks. Und das finde ich den richtigen Wind, dass man auch da ganz klar klarstellt, die anderen sind eben keine Linksradikalen, keine Gewaltverherrlicher. Das sind Leute, die mit ihren Mitteln auf Dinge aufmerksam machen, auf die wir alle aufmerksam machen sollten. Man kann sich manchmal vielleicht über einen Stil streiten. Man kann sich streiten, ob alles, was das Zentrum für politische Schönheit macht, ob wir das selbst gern hätten, wenn das mit uns gemacht werden würde. Ja? Aber dass diese Leute auf Dinge aufmerksam machen und den Finger ganz klar in die Wunde legen, das ist extrem wichtig für uns.
Aber manchmal muss man eben vielleicht dann doch ein bisschen radikaler sein. Manchmal muss man doch etwas mehr provozieren, wenn man dann auf die Barrikaden geht. Und trotzdem hast du ja gesagt, es war einigen zu radikal. Was glaubst du denn, du kannst jetzt schlecht für alle anderen sprechen, aber warum ist einigen das schon zu viel? Weil viele Popmusiker haben ja die gleiche Stimme und haben das gleiche Werkzeug wie du, die Musik, um Menschen zu erreichen. Warum nutzen das nicht alle?
Warum nutzen das überhaupt nicht alle Menschen? Also es hat ja, also sind eben einige.
Ist unabhängig
Leute,
von der Berufsgruppe, aber genau. In diesem Fall habt ihr ja nochmal einen anderen Schlüssel, einen anderen Zugang.
Ja, ich kann das aber keinem vorschreiben. Also natürlich wäre das cool, wenn so eine Frau wie zum Beispiel Helene Fischer, die wirklich im Mainstream genau die Leute erreicht, die eben solche Leute wie, was weiß ich, die Hosen, die Ärzte, Feine Sahne, Fischfilet, Kraftklub oder eben auch wir oder ich, erreichen. Wir erreichen niemals diesen Mainstream und eben auch die Leute auf der, ich sage es nochmal, vermeintlich anderen Seite, die es wie gesagt meiner Ansicht nach gar nicht so gibt. Aber wenn Helene Fischer mal so einen klaren Spruch machen würde oder sich klar bekennen würde, das hätte eine ungleich größere Wirkung, als wenn wir bei irgendwelchen Demos, wo wir sowieso alle mehr oder weniger einer Meinung sind, uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll wir sind. Ja.
Es ist Sonntag, das ist Bärbelzeit hier im hr3 bis 12 Uhr und mein Gast heute ist Sebastian Krumbiegel. Der ist ja 1966 in Leipzig geboren, dort aufgewachsen, er lebt dort immer noch und wir haben ihn alle kennengelernt in den 90ern als Frontmann der Prinzen und es war damals das ganz große Thema, dass die Prinzen alle aus dem Knabenchor, aus dem Thomanerchor in Leipzig kamen. Sebastian, wenn du die Augen schließt und an deine Kindheit in Leipzig denkst, an die Thomaner, welche Gerüche, welche Farben, welche Klänge kommen dann bei dir hoch?
Ja, das ist jetzt echt schön plastisch erzählt gerade. Also ja, natürlich kommen die Gerüche und Farben hoch des Internates, in dem wir waren. Und dieses Internat hat natürlich dadurch funktioniert, dass es schon eine gewisse Disziplin geben musste, weil du kannst so einen Haufen von 90 Jungs irgendwie eben nur mit einer klaren Disziplin am Laufen halten. Es war trotzdem nicht so, dass wir das damals als extrem unterdrückend oder eben hardcore empfunden haben. Also ich persönlich, wenn ich an die Zeit denke, ich denke da wirklich eher an eine permanente Klassenfahrt, an irgendwie unterwegs sein und eben auch in Schlafsälen, wo 20 Leute drin geschlafen haben, wo du eben Kissenschlachten gemacht hast und wo du eben, ja, am Ende war das eine gute Zeit. Und natürlich war es nicht immer alles schick und nicht immer alles schön. Natürlich hattest du am Anfang Heimweh als kleiner Junge und später dann als 14-, 15-Jähriger hatte ich persönlich extreme Probleme, mich in irgendwelchen Autoritäten unterzuordnen. Bin ja auch kurz vorher dann rausgeflogen, ganz am Schluss, kurz nach dem Abi. Aber so ist das eben. Also ich würde trotzdem heute niemals auch nur ein böses Wort über diesen Chor verlieren, weil ich so viel gelernt habe in der Zeit. Also wenn du so viel Johann Sebastian Bach singst und ganz nebenbei mit Johann Sebastian Bach im Gepäck auch noch durch die Welt reist, und ich war in Japan, ich war in Italien, in Spanien, wir sind echt viel rumgekommen, dann macht das was mit dir und dann prägt dich das für dein ganzes Leben.
Johann Sebastian Bach, wenn ihn jemand jetzt nicht kennt und an diesem Sonntagmorgen sagt, ich möchte mich doch jetzt mal auf meiner Playlist auch mit Bach beschäftigen, was empfehlen wir ihm?
Natürlich kann man irgendwie das R von Bach oder irgendwie so die Hits sozusagen sich erstmal reinziehen. Und das ist ja immer gut, mit Hits fängt man die Leute und kann sie überzeugen, dann eben auch die sperrigeren Sachen zu hören. Ich persönlich höre natürlich die Sachen, die ich früher selbst gesungen habe. Die habe ich im Sopran gesungen, als kleiner Junge, dann als bisschen älterer Junge im Alt, also in der zweiten Knabenstimme sozusagen, in der tieferen Knabenstimme und später dann im Tenor. Und das Phänomen ist, wenn ich es heute höre, dass ich das alles noch im Kopf habe. Ob das jetzt die großen Werke sind wie Weihnachtsoratorium oder Johannes Passion, Matthäus Passion, H-Moll-Messe oder die ganzen Kantaten. Bach hat ja für jeden Kirchensonntag eine Kantate geschrieben. Der war unglaublich produktiv, hat wirklich für den Thomanerchor und für die Musiker, die er hatte, hat denen sozusagen die Musik auf den Leib geschrieben. Die Motetten, das waren alles Sachen, das kenne ich alles noch in- und auswendig.
Das heißt, ein Sonntag im Thomanerchor war auch immer ein Sonntag in der Kirche?
Ja, auf jeden Fall jeder zweite Sonntag. Also wir haben jeden Freitag und jeden Samstag in der Thomaskirche gesungen. Freitag 18 Uhr Motette, Samstag 15 Uhr Motette. Und alle zwei Wochen hat die Hälfte des Chores den Gottesdienst früh, ich glaube, 9.30 Uhr gestaltet. Also eigentlich dreimal die Woche in der Kirche gesungen.
Also ein klar strukturierter Wochenplan eben auch, ne? Und heute ist es bei dir ja eigentlich ganz anders. Wenn du jetzt auf deinen Zeitplan guckst, weißt du ja eigentlich nicht, wie sieht es im halben Jahr aus. Es gibt ja nicht diese geregelte feste Arbeitszeit.
Nö, das ist ja auch ganz gut
das
so.
Ist doch
genau.
Ganz schön.
Also na, deswegen
die
wollte ich diesen Job auch machen. Ja. Also ich wollte nicht irgendwie einen 9-to-5-Job machen, sondern ich wollte schon irgendwie eine Freiheit haben und ganz klar irgendwie natürlich irgendwie, hey, lange schlafen und irgendwie nachts Party machen und eben auf Bühnen gehen und dort fetzen und mich feiern lassen. Und das ist natürlich irgendwie, das macht natürlich total Laune, ja. Andererseits, wenn du Profi bist und wenn du das wirklich dann durchziehst, also gerade die letzten Tage und Wochen, hatte ich echt einen straffen Plan. Also wenn ich irgendwie jetzt bei
geht's
volle
dann auch
Kanne...
Geht's mit Feiern hinterher oder
solange
guckst du dann auch ein bisschen auf die Uhr und sagst, so, 53, jetzt muss ich auch mal ins Bett.
Naja, also solange es der Body noch mitmacht, ist das alles cool. Aber natürlich, klar, du bist mit über 50, geht das nicht mehr. Und ich bin leider wirklich nicht so diszipliniert, dass ich da immer gut den Absprung kriege. Also ich bin nach wie vor ehrlich ein Feiertier und mag das total und bin oft bei irgendwelchen Partys Last Man Standing und genieße das aber auch. Und solange ich am nächsten Morgen zeitig rauskomme, wenn ich zeitig raus muss, ist das auch alles cool, finde ich.
Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein heutiger Gast verfolgt wahrscheinlich oder ganz sicher vor allen Dingen die Wahl in Sachsen. Ganz gespannt. In Brandenburg wird ja auch gewählt, aber in Sachsen, da ist er geboren und aufgewachsen und dort lebt er bis heute. Sebastian Krumbiegel, den meisten bekannt als Frontmann der Band Die Prinzen. Sebastian, wo bist du denn heute um 18 Uhr?
Ich werde, glaube ich, wirklich zu Hause sitzen, werde vorm Fernseher mir angucken, was meine Landsleute so zurecht gewählt haben, ob sie das Kreuz ohne Haken gemacht haben, muss man sozusagen.
Hast du jetzt für heute Briefwahl gemacht oder gehst du nach unserer Sendung, warst du vorher schon wählen?
Nein, ich war noch nicht wählen. Ich fahre nach Hause und werde dann wählen gehen. Gestern und vorgestern habe ich bei einem Festival Musik gemacht, bei Wasted in Yarmen, ein Festival, das meine Freunde von der Band Feine Sahne Fischfilet seit Jahren veranstalten. Und das war für mich auch ein echtes Highlight, wollte ich nicht missen. Und deswegen, wie gesagt, viel zu tun, viel unterwegs, aber eben die richtigen, wichtigen Termine muss man eben immer noch hinkriegen.
Und wer Zeit hat, sollte sich die tolle Doku anschauen, ne, über Feine Sahne Fischfilet.
Unbedingt, Wildes Herz, ein Film über Monchi, den Sänger, und da kriegst du viel mit, was da irgendwie abgeht. Man muss ja immer wieder mit diesen Vorurteilen aufräumen, dass solche Leute wie eben Monchi oder Feine Sahne Fischfilet natürlich aus einem ganz anderen Dunstkreis kommen als ich mit meinem Thomanerchor und meiner wirklich gut bürgerlichen Erziehung, aber dass wir im Herzen sehr, sehr ähnlich ticken und dass wir eben natürlich auch politisch sehr ähnlich stehen. Und das sind keine Linksradikalen.
Und egal, aus welcher Richtung man eben kommt, euch verbindet natürlich die Werte des Grundgesetzes, Demokratie, Freiheit und eine pluralistische Gesellschaft. Trotzdem sind ja alle Prognosen für diese Wahlen in Sachsen und Brandenburg so, dass es eine Änderung geben wird in den bisherigen Regierungen. Politische Kräfteverhältnisse werden wahrscheinlich nicht mehr so bleiben, wie zuvor. Wir haben ja eine Rot-Rot-Regierung in Brandenburg und CDU in Sachsen. Was heißt das, wenn die AfD dann tatsächlich das, was die Prognosen sagen, so hohe Zahlen haben? Soll man koalieren oder eine Minderheitsregierung tolerieren? Wie siehst du das?
Also erstmal bin ich kein Politikprofi, auch kein Stratege, was politische Mehrheiten betrifft. Aber hör dir an, was die Leute gesagt haben. Egal, ob das Gauland ist, der gesagt hat, 12 Jahre Nazi-Herrschaft ist ein Vogelschiss der Geschichte. Oder ein Mann wie Jerome Boateng möchte kein Deutscher als Nachbarn haben, weil er eben eine dunkle Hautfarbe hat. Oder ob Höcke irgendwie sagt, dass Deutschland das einzige Land ist, das sich ein Denkmal der Schande ins Herz der Hauptstadt pflanzt und damit das Holocaust-Mahnmal in Berlin meint. Das sind ganz klare, einerseits rassistische und andererseits eben wirklich auch rechtsradikale Haltungen. Deswegen würde ich immer sagen, man darf mit diesen Leuten nicht koalieren. Solche Äußerungen sind für mich klare Grenzen. Mhm. Mein Feindbild hat sich wirklich, um mal das böse Wort Feindbild zu sagen, hat sich in den letzten Jahren extrem verschoben. Mir fällt dabei ein, ich habe vor einem Jahr, glaube ich, ein Interview gemacht, auch Hessischer Rundfunk, ich glaube HR2, mhm, Doppelkopf die Sendung. Und da haben wir auch viel über Politik gesprochen, über die Friedliche Revolution und was weiß ich was. Und am nächsten Tag bekomme ich eine Mail: Sehr geehrter Herr Krumbiegel, habe Ihre Sendung gehört, fand, dass Sie gut argumentiert haben und eben nicht geeifert haben. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Wolfgang Bosbach.
Ah, siehst du, Radio wirkt.
Ich kann sagen, ey, das war wirklich, ich habe dann erstmal zurückgeschrieben und habe gesagt, sind Sie der Wolfgang Bosbach, von dem ich denke, dass Sie es sind? Wo er dann gleich zurückschrieb, ja, bin ich. Und ich weiß auch, dass Sie nicht zu meiner politischen Kernklientel gehören, hahaha. Aber wir haben uns eben ausgetauscht und das ist der richtige Wind. Mit solchen Leuten kann ich total gut reden. Ich kann mit den Leuten nicht reden, die A, nicht mit mir reden wollen oder eben nicht mit den Leuten, die so einen Scheiß erzählen wie das, was ich gerade über Höcke und Gauland gesagt habe.
Na, dann halt dir morgen mal frei. Was meinst du, was du morgen für Mails bekommst? Nach unserer heutigen Sendung. Aber klar, du bist eben jemand, der auch klare Worte spricht, der in der Öffentlichkeit steht und das eben auch schon lange. 91 ist so ungefähr das Jahr gewesen, wo ihr zu den großen Popstars geworden seid.
Küssen verboten, küssen verboten, denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär.
Aber ist das eben auch eine große Verantwortung, immer wieder in der Öffentlichkeit zu stehen? Als Frontmann der Band Die Prinzen wirst du natürlich immer wieder angesprochen, du wirst eingeladen. Das heißt aber auch, du musst Antworten haben.
Ich muss nach Antworten suchen. Mhm. Ich muss keine Antworten haben. Ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich Antworten habe. Ich bin selbst auf der Suche, wie gesagt. Und Verantwortung, ach, ich habe das eigentlich echt immer abgelehnt. Ich wollte das nie. Ich wollte Musik machen, ich wollte immer irgendwie mein Ding durchziehen, wollte ein unabhängiger, freier Geist sein. Und das bin ich meiner Ansicht nach wie vor. Natürlich, je älter du wirst, siehst du ein paar Sachen eben dann wirklich anders. Also wenn wir jetzt über, was weiß ich, die alte Frage, das Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit. Als junger Mensch, mhm, sagst du immer, hey, Freiheit, Sicherheit ist mir völlig egal, ich will frei sein, ich will mein Ding machen. Sobald du anfängst, Verantwortung zu übernehmen und du übernimmst automatisch Verantwortung, dann, was weiß ich, wenn du Kinder hast, dann musst du dir natürlich auch um Sicherheit Gedanken machen. Und dann kannst du nicht einfach egoistisch sagen, mir ist das alles egal, sondern dann denkst du eben anders. Also du merkst, ich bin selbst auf der Suche, ich bin selbst, mhm, am Gucken und habe keine Antwort.
Das spüre ich, dass du da ein Reisender bist. Und trotzdem möchte ich nochmal zurückkommen auf deine Rolle beim Zusammenwachsen Deutschlands. Wenn wir sagen, okay, die erste große gesamtdeutsche Popband, wir wissen ja, es gab Fußballer wie Ulf Kirsten oder Matthias Sammer, ein Schauspieler Wolfgang Stumpf mit den ersten Go Trabi Go-Filmen. Danach ist die Karriere ja sehr viel weiter und größer geworden. Glaubst du, du hast einen Anteil beim Zusammenwachsen dieses Deutschlands?
Ich habe vielleicht dadurch, dass ich die Bühne und die Öffentlichkeit habe einen größeren Anteil als andere. Andererseits ist ganz klar, wir haben alle einen Anteil daran. Jeder, mhm, macht das jeden Tag oder sollte es jeden Tag machen. An jeder kleinen Front. Egal, ob du jetzt in die Tankstelle reingehst oder in den Supermarkt reingehst. Was ich in letzter Zeit wirklich mir zum Sport mache, ist, freundlich zu sein. Klingt jetzt ein bisschen platt, aber das macht total, mhm, Laune. Es ist echt ein wunderbares Gefühl, wenn du freundlich zu Leuten bist. Das ist so auch so eine herrliche egoistische Angewohnheit, mhm, weil du kriegst das zurück. Mhm. Und du kriegst wirklich ein Lächeln, das du irgendjemandem schenkst, bekommst du zurück. Mach das mal, probiert das aus, geht irgendwo hin. Einfach noch ein nettes Wort mehr und du merkst, dass selbst ein griesgrämiger Typ oder eine griesgrämige Frau, auf einmal gehen die Mundwinkel nach oben und du gehst dann da raus und denkst, yeah, win-win, wir haben irgendwie jetzt beide uns was Gutes getan. Und darum geht's doch.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist Ihr Wahlkampfberater Sebastian Krumbiegel. Du warst wirklich viel unterwegs und hast eben einfach versucht, auf ganz unterschiedlichen Festivals, auf Demos, in großen, in kleinen Ständen auch nochmal zu aktivieren, wählen zu gehen, ja, und das Kreuz ohne Haken zu machen, wie du selbst ein bisschen nennst. Und jetzt bleibt uns allen nichts anderes abzuwarten. Um 18 Uhr werden die Wahllokale in Sachsen und in Brandenburg geschlossen. Und bis dahin sollte, glaube ich, in Endlosschleife Demokratie ist weiblich gespielt werden, oder was schlägst du vor?
Das ist doch mal ein echter Vorschlag. Weltweit, na wenigstens deutschlandweit erstmal. Nein, also ich male nicht gerne den Teufel an die Wand und ich will überhaupt nichts schönreden. Wir haben echt das Problem und wir werden uns vielleicht wirklich wundern heute Abend. Aber andererseits denke ich jetzt, hey, kann doch auch sein, jetzt hört irgendwie in Sachsen oder in Brandenburg jemand, der gerade sich fertig macht für die Wahl auf seinem Digitalradio HR3 und hört das Gespräch. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen jetzt wirklich nochmal kurz angeknipst. Ich will gar nicht sagen, für eine gewisse Partei. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es wirklich nur darum, geht hin und versucht wirklich euch darauf zu besinnen, dass Demokratie eine coole Lady ist, die wir pflegen müssen, die wir erhalten müssen. Und dass es eben auch Leute gibt, die angetreten sind, die diese Demokratie bekämpfen.
Am Ende unseres Gesprächs würde ich immer gerne einen Gedanken oder einen Satz anfangen, formulieren. Und wenn du Lust hast, kannst du ihn beenden.
Da bin ich gespannt.
Woran denkst du, wenn du die Worte hörst, wir sind das Volk?
Ich denke an 89, ich denke an die Zeit, als ich hier mit vielen anderen Leuten zusammen auf der Straße war. Ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich war kein Held, ich war nicht in der ersten Reihe, ich war lange, lange nicht von Anfang an dabei. Ich war seit Mitte September dabei und habe mich dann irgendwann immer weiter reingetraut und war leider sogar an dem 9. Oktober nicht dabei, weil ich eine Woche vorher gesehen hatte, wie die Staatsmacht zuschlägt und wie die scharfen Hunde losgelassen werden. Ich hatte Angst, ich war zu feige und habe mich tierisch drüber geärgert.
Wo warst du, als die Mauer gefallen ist?
In Leipzig, im Kabarett, in einem Kabarett namens Akademixer. Akademixer Keller war war so eine Art Oase. Es war so ein bisschen so einer der wenigen Läden, wo du irgendwie auch ganz spät nachts noch irgendwie absacken konntest, wenn du da Leute kanntest. Und wir waren da bei einer Vorstellung und das Lustige war, dass da ein Tabu gefallen war, nämlich dass aus der Nischenkultur politisches Kabarett auf einmal was anderes werden sollte, weil der Deutsche Fernsehfunk war da. Das ehemalige DDR-Fernsehen hat diese Veranstaltung mitgefilmt und das sollte dann 6 Wochen später im Fernsehen laufen. Und wir haben uns an dem Abend in dieser politisch extrem schnelllebigen Zeit gefragt, ob das denn in 6 Wochen überhaupt noch aktuell sein könnte. Und als dann die Botschaft kam, guckt mal, was in Berlin passiert ist, war der Drops gelutscht sozusagen.
Woran denkst du beim Begriff Ostalgie?
Eigentlich an Nostalgie. Ich versuche, das große N vor der Ostalgie zu pflegen und versuche auch immer wieder vielen Leuten zu erklären, dass Ostalgie von vielen Ostdeutschen eine ganz normale Nostalgie ist. Weil wenn du eben an deine Vergangenheit und deine Kindheit denkst, denkst du an schöne Sachen und klitterst auch so ein paar Sachen weg und beschönigst bestimmt ganz automatisch Sachen. So ist der Mensch nun mal gestrickt, dass er an schöne Sachen zurückdenkt und negative Sachen verdrängt. Also ich mag Ostalgie überhaupt nicht. Ich mag die Leute nicht, die sich die DDR zurückwünschen, weil die haben den Schuss nicht gehört und die verdrängen wirklich ganz, ganz extrem irgendwelche Dinge. Aber ich mag Nostalgie. Ich mag an meine Kindheit denken, weil, haha, und jetzt kommt der Spitzensatz, nur wenn wir die Vergangenheit gut verarbeiten und in der Gegenwart klarkommen, können wir auch die Zukunft gestalten. Yeah.
Und beim Rapper Crow?
Bei Crow denke ich daran, dass wir mit ihm zusammen Musik gemacht haben.
Was soll ich tun? Was soll ich machen?
Werd vor Kummer schon fast krank.
Hab mir schon paar Mal überlegt.
Vielleicht knackst du eine Bank.
Doch das ist leider sehr gefährlich.
Bestimmt werd ich gefasst.
Und außerdem bin ich doch ehrlich.
Und will nicht in den Knast.
Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Wär so gerne Millionär, Millionen schwer. Ich wär so gerne Millionär.
Er hat irgendwie Unser Millionär gecovert. Wir haben
auf seinem MTV Unplugged Album.
Genau, das war echt eine gute Erfahrung, weil da waren eben auch ganz viele andere Hip-Hopper dabei. Eine völlig andere Szene als die, die wir kennen. Da waren eben solche Leute auf einmal wie Haftbefehl dabei. Und Haftbefehl war dann so
einer. Offenbacher, hier aus Hessen.
Genau, aber ein cooler Typ. Übrigens fand ich wirklich irgendwie. Und der kam dann so an und das fand ich so geil. Hat mich so zur Seite genommen und gesagt, ey Alter, ich bin mit deiner Mucke groß geworden. Aber so ein bisschen nach dem Motto, aber sag's keinem weiter.
Aber das ist es eben auch wieder. Selbst in der Musik bist du eben jemand, der Brücken schlägt, der offen ist für Neues und sich da selten einigelt. Woran denkst du, wenn du an Hessen denkst?
Woran denke ich, wenn ich an Hessen denke? Ich denke natürlich irgendwie auch an Klischees. Ich denke an Aschebäsche und ich denke irgendwie an Rodger Monotones und ich denke irgendwie an, ach ja, an diese Sendung, die die beiden Kerle gemacht haben von, na, wie heißen sie gleich?
Badesalz.
Badesalz, genau.
Ach ja. Okay, ist ja schon mal einiges. letzte Frage, kurze Antwort, weil die Zeit läuft uns noch ein bisschen weg. Angela Merkel hat einem AfDler erst vor kurzem Meinungsfreiheit kurz erklärt. Dieser Clip ging viral, das war eine öffentliche Veranstaltung im Zuge der Wahlen. Für dich bedeutet die Bundeskanzlerin?
Im allerbesten Sinne konservative Werte. Also ich glaube, dass Frau Merkel menschlich eine Eins ist. Politisch manchmal nicht alles cool aus meiner Sicht, aber sie ist eine coole Lady.
Also hoffen wir, dass heute Abend, wenn wir uns die Wahlergebnisse alle anschauen, dann doch, wie eine deiner Zeilen aus, die Demokratie ist weiblich, deinem aktuellen Song heißt, hoffen wir, dass die Klugheit auf der Matte steht und wir alle dann vielleicht doch ganz positiv überrascht werden. Ich danke dir für das Gespräch, lieber Sebastian Krumbiegel, und wünsche dir einen wunderbaren Sonntag.
Bärbel, ich danke dir und wünsche uns allen auch einen schönen Sonntag.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.